Ja, wir haben am vorletzten Sonntag nun mittlerweile schon Taufe gefeiert und die Gnade Gottes gefeiert. Wir feiern heute miteinander das Abendmahl und feiern die Gnade Gottes, dass er unsere Schuld getragen hat, dass er uns vergibt, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Das mit der Gnade ist ja so eine Sache. Barmherzigkeit, ein heikles Thema. Wie reagieren wir eigentlich auf Gnade und Barmherzigkeit? Man stelle sich vor, Verkehrssünderkartei, Flensburg, Polizei. Wenn man weiß, dass die Polizei Gnade vor Recht ergehen lässt, wie würdest du reagieren? Zone 30, mit 70 überholen. Die Polizei würde vielleicht sagen, ich kann nicht verstehen, man kommt ja auch nicht immer so pünktlich los. Du musst halt deinen Termin erreichen, dass du dann in der Zone 30, das kann man verstehen, Schwamm drüber. Gnade vor Recht. Wenn Polizei so reagieren würde, Augen zudrücken, die Ernsthaftigkeit der Regeln leidet. Und wenn man dann noch wüsste, dass in der Verkehrssünderkartei in Flensburg ähnliche Leute wären, die dann auch in dieser Art und Weise die Punkte zusammenzählen, naja, den kann man ja nicht rechnen und den vielleicht auch nicht. Was würde da mit uns passieren, wenn wir auf diese Art und Weise wüssten, die Polizei ist gnädig und barmherzig, nicht gnädig und gerecht, sondern gnädig und barmherzig? Was wäre dann mit uns los? Wie würden wir reagieren? Was würde da in unseren Herzen geschehen? Wo bleibt die Autorität des Ordnungsamtes? Wo bleibt die Sicherheit im Straßenverkehr? Was würde mit mir da passieren? Mir ist das tatsächlich schon passiert. Wir haben ja da oben so eine Zone 30-Zone und da ist ja auch so ein Verkehrsübergang für, also ein Fußgängerübergang. Mich haben da schon mehrfach Leute überholt in Zone 30. Ich bin nicht immer bei 30, aber sie überholen mit 70 oder noch mehr und fahren dann auf der anderen Seite der Verkehrsinsel, wo eigentlich dann die Leute sicher über die Fahrbahn gehen müssten, überholen sie mitten in den Gegenverkehr, der natürlich dann nicht da ist. Was würde mit mir geschehen, wenn ich wüsste, die Polizei ist gnädig und barmherzig und die Leute in Flensburg auch? Schadet die Gnade nicht mehr, als dass sie nützt? Schadet die Gnade nicht der Ordnung und dem Recht und der Verkehrssicherheit und der Autorität und so weiter und so weiter? Müsste man nicht sagen, eigentlich wäre es besser, hart durchzugreifen. Dann haben wir Ordnung. Dann haben wir Sicherheit. Ich brauche ja Sicherheit, wenn ich zu schnell fahre. Androhung von Strafe. Bei Kindern ist das ja doch ähnlich. Man kann Strafe androhen. Und zunächst einmal, hab Acht. Wenn man es laut macht, dann geht das auch. Aber wenn dann nichts kommt, wenn nach der Androhung nichts passiert, das verpufft doch ganz schnell. Das mit dem Drohen, wenn dahinter eine gnädige Handhabung steht, testen Kinder gnadenlos ihre Grenzen aus. Das ist so. Jeden Mangel an Konsequenz nehmen sie als Einladung. Und das führt zu weiteren Grenzüberschreitungen, schlimmeren Grenzüberschreitungen. Ist Gnade eigentlich so hilfreich? Es führt nicht zur Einsicht, schon gar nicht zur Dankbarkeit für erfahrene Gnade, sondern zu noch weiteren, schlimmeren Dingen. Die Kinder und auch wir Erwachsene, wir folgen unseren Zielen, setzen unseren Willen durch, unsere Vorhaben kommen dann noch stärker in den Vordergrund, unser Wollen. Rücksicht auf andere muss erlernt werden. Gnade und Barmherzigkeit bringen uns das nicht bei, so bitter das vielleicht ist. Möglichst kurz muss die Zeit sein zwischen der Tat und den Konsequenzen, ohne Zeitverzug, sonst bringt's das nicht. Nachsicht ist fehl am Platze. So ticken wir. So ticken wir. Gnade wertschätzen. Was heißt Gnade? Wir feiern die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes mit dem Abendmahl, mit der Taufe. Das ist Zentrum unserer Verkündigung, Zentrum des Lobpreises, des Gottesdienstes. Was ist Gnade eigentlich wert? Was ist Gnade eigentlich, wenn wir als Menschen doch mit Gnade irgendwie nicht recht umzugehen wissen? Gnade wertschätzen können wir tatsächlich erst, wenn wir die Konsequenzen mehrfach durchlebt haben. Also das heißt, die Punkte in Flensburg wirklich kriegen. Die Reaktion der Eltern im Sandkasten wirklich kriegen. Wir lernen die Konsequenzen erst dann, wenn die Eltern auf die herumfliegende Schaufel im Sandkasten reagieren. Malte, du weißt, dass das Herumschmeißen dieser Schaufel andere Kinder verletzen könnte. Malte, du weißt, dass mit dieser Eisenstange andere Kinder verletzt werden können. Ist interessant, wir wohnen an einem Spielplatz. Es ist interessant, die unendlichen Sozialisationsprozesse da wahrzunehmen, die sich da abspielen. Wenn Eltern dann nicht durchgreifen, sondern gnädig sind, das hat er nicht so gemeint. Wir ticken so, wir ticken tatsächlich so. Man möge uns zum Spielplatz heute Nachmittag besuchen und sich hinsetzen und zuhören, wie wir als Menschen wahrnehmen. Es ist natürlich nicht die herumfliegende Schaufel. Ich als Erwachsener schmeiß vielleicht keine Schaufeln mehr, aber Malte, du weißt, wenn du Sex von deiner Ehefrau immer erzwingst, dass sie dich dann irgendwann nicht mehr richtig lieb haben kann? Malte, du weißt, wenn du an deinen Kindern immer deinen Zorn und deine Wut austobst, dass deine Kinder dich dann irgendwann nicht mehr richtig ernst nehmen können und zu Rebellen werden, Malte? Du weißt, dass mit dieser Eisenstange andere verletzt werden können. Wir ticken so, ob es jetzt die herumfliegende Schaufel im Sandkasten ist oder das, was wir Erwachsene so tun, weil wir meinen, unseren Willen durchzusetzen, wir müssen das so tun, wenn keine Strafe mehr da ist, wenn mich keiner sieht. Was ist Gnade wert, wenn wir Gott preisen als einen Gnädigen und wir wissen, dass er uns vergibt? Dann kann ich doch viel besser meinen Willen durchsetzen, oder? Dieser alte Mann im Himmel, was soll der mir schon tun? Er ist ja ein lieber Gott. Ist doch ein lieber Gott, wir verkünden das doch, wir feiern ja auch Abendmahl. Lieber Gott, hilf, dass ich nicht entdeckt werde. Was ist Gnade wert? Wann schätzen wir Gnade wert? Wahrscheinlich wirklich nur, wenn wir vorher auch gewusst haben oder wahrgenommen haben, was es heißt, Leidensdruck zu erfahren. Dass die eigene Ehefrau oder auch der eigene Ehemann, das muss ja nicht immer so, das kann ja auch andersrum sein, mich nicht mehr ernst nehmen kann, mich nicht mehr vertrauensvoll, meine Kinder zu Rebellen werden. Wahrscheinlich ist es immer dieser Leidensdruck, der uns dazu führt, nachzudenken über das, was wir in unserem Leben eigentlich tun. Malte, du weißt, dass mit dieser herumfliegenden Schaufel andere verletzt werden können. Du weißt, wenn du so mit deinen Kindern umgehst, Malte. Was heißt Gnade? Schlechte Erfahrungen müssen wahrscheinlich so mächtig werden, der Leidensdruck so groß, dass wir den Willen entdecken und die Wertschätzung, das Wollen entwickeln, uns zu verändern, uns danach zu sehnen, dass jemand die Konsequenzen dieser Dusseligkeiten, wie konnte ich nur so dumm sein, dieser Dusseligkeiten zu tragen, damit ich nicht alles tragen muss. Es fängt wahrscheinlich erst dann an, das wertzuschätzen, wenn ich die andere Seite mächtig ausgekostet habe. Wenn ich weiß, was es heißt, wenn man sich selbst und das der anderen sein Leben kaputt gemacht hat. Abendmahl und Taufe, wir feiern die Gnade Gottes und seine Liebe. Feiern, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Feiern, dass er unsere Schuld, unsere Übertretungen bezahlt hat. Aber was geschieht, wenn der Wunsch nach Veränderung in unserem Leben fehlt? Wenn der Leidensdruck offensichtlich nicht dazu geführt hat, Lernprozesse in Gang zu setzen? Herr, ich möchte anders werden. Wenn immer nur ich mich und meinen Willen durchsetze und da, wo andere drunter leiden, ich dann Vergebung bekomme, aber an mir selber sich nichts verändert? Was geschieht dann? Wozu ist Gnade dann gut? Ist es dann nicht nur folgerichtig, den Wert der Gnade falsch einzuschätzen, auch für uns Fromme, gerade manchmal für uns Fromme? Manchmal ganz besonders für das, was in unserem Leben geschieht. Paulus muss eingreifen, sowohl beim Ablauf des Abendmahls in Korinth, als auch beim Thema Taufe im Römerbrief. Er muss eingreifen, weil das mit der Gnade sowohl in Korinth und auch in Rom, wahrscheinlich auch in manchen anderen Gemeinden zur damaligen Zeit, zu Missverständnissen geführt hat. Wenn Gott gnädig ist, meine Zeit, dann lasst uns doch so leben. Warum muss ich heilig sein? Wozu? Wozu muss ich ein Leben führen, was mich verändert? Wenn Gott mich so annimmt, wie ich bin halt so, wie ich bin, was soll's? Lasst uns drauf losleben. Gnade ist doch toll, ist doch wunderbar. Ihm begegnet die Haltung, dass selbst bei Christen in seinen Gemeinden, die er gegründet hat oder zu denen er reisen will, die Leute sagen, na dann lasst uns doch unbeschwert drauf lossündigen. Wir haben und feiern die Vergebung, die Gnade Gottes. Wir haben einen Gott, der nicht mehr straft. Na dann ist doch wunderbar. Dann ist doch wunderbar. Wenn die Strafe Gottes fehlt, dann können wir wieder nach unseren Wünschen leben. Das heißt, ich kann wieder in der Sandkiste dafür sorgen, dass meine Schaufel herumfliegt. Und dass ich mit der Eisenstange machen kann, was ich will, ganz egal, wer da um mich herumsteht. Malte, du weißt, dass man mit der Eisenstange... Ist das die Konsequenz bei uns Christen, wenn wir von der Gnade reden? Und dann kommt noch ein scheinbar frommes Argument. Nur wenn Gott eine große Gnade hat, dann lasst uns doch mit größerer Sünde seine Gnade noch größer machen. Dann kann man den Lobpreis noch intensiver machen. Alle Leute wissen, was wir für Sünder sind. Und dann ist der Dank, die Dankbarkeit Gott gegenüber noch viel größer, weil alle wissen, was du für ein bist. Paulus platzt bei diesem Gedanken fast. Und diesen Predigttext möchte ich mit euch lesen. Paulus versucht deutlich zu machen, ich lese Römer 6. Was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in Sünde leben? Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch die Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Wie Christus vom Tod auferweckt wurde, so ist uns auch neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, der ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot. Und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein, denn wer gestorben ist, der kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir ja auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, Christus ist vom Tod auferweckt worden und er stirbt nie mehr. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für allemal das gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selber denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Die Sünde wird so nicht Herr werden über euch. Denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ein ganz anderes Bild von Gnade, von dem, was Gnade bewirkt. Nicht die Abwesenheit von Strafe, ich brauche mir keine Sorge, keine Angst mehr zu machen, es ist niemand mehr da, der mich straft, sondern ein Veränderungsprozess in meinem Herzen. Jesu kommen bedeutet doch nicht die Verschlimmerung von Sünde. Weil Gott gnädig ist, weil er nicht mehr straft, sondern er will mich verändern. Jesus ist doch gekommen, damit ich verändert werde. Und es ist schon ganz interessant, wie Paulus hier ansetzt. Er setzt sehr prinzipiell an. Er argumentiert nicht so, dass er sagt, na ja, wenn ihr das mit der Strafe braucht, ja, dann wird Gott, wenn er euch so feststellt in eurem Herzen, mit noch größerer Strafe bedenken. Paulus argumentiert nicht mit der Strafe, nicht mit Gericht, nicht mit dem Zorn Gottes. Er streicht von der Heilsgewissheit nicht ein Stück ab, sondern er argumentiert andersherum. Wenn wir in der Taufe mit Christus gestorben sind, dann bist du gestorben. Dann bist du tot, tot für die Sünde. Was geschieht mit einem Toten, wenn er sich einen Pornofilm anschaut? Ein drastisches Beispiel. Was geschieht mit einem Toten, wenn er sich Sünde anschaut? Was für eine Reaktion hat ein Toter? Keine. In seinem Herzen geschieht nichts, in seinem Hirn geschieht nichts, an seinem Körper geschieht nichts, in seinem Verhalten geschieht nichts. Er ist tot für die Sünde. So versucht Paulus zu argumentieren. Ihr seid gestorben, mit Christus gestorben. Und wenn dein alter Adam noch lebt, bestenfalls christlich angestrichen ist, mit einer weißen Farbe angestrichen, aber innen drin der alte Adam noch lebt, der eben seine Schaufeln durch den Sandkasten wirft und mit seiner Eisenstange spielt, dann ist da in deiner Bekehrung etwas schief. Paulus argumentiert nicht mit der Strafe des Himmels. Dann wird Gott euch noch fester strafen. Macht er nicht. Er versucht der Gemeinde in Rom deutlich zu machen, was geistlich geschehen ist durch die Taufe, durch die Wiedergeburt, durch die Bekehrung, durch das Hinwenden zu Jesus. Wenn du dich hinwendest zu Jesus, dann wird er dich verändern. Dann wirst du nicht mehr Ausschau halten nach den Momenten, wo nicht irgendein strafender Polizist hinter dir steht. Und tut er das nicht mehr, dann breitest du dich wieder aus. Paulus argumentiert ganz anders. Was geschieht, wenn ein Toter sich einen Pornofilm anschaut? Gar nichts. Was geschieht, wenn vor der Nase eines Toten ein 1000-Euro-Schein wedelt? Ob es jetzt bei der Steuererklärung ist oder bei Bestechung oder was auch immer, geben Sie mir den Auftrag dann oder verleugnen Sie den Chef oder ich bin nicht da, sag mal am Telefon und all diese Dinge. Was ist, wenn jemand mit irgendwas vor deiner Nase wedelt und sagt, mach doch. Also die Frage ist, wie tief ist da deine Bekehrung in dein Herz hineingefallen und hast du das mit dem Sterbeprozess bei der Taufe verstanden, was da gestorben ist, dein alter Adam, hol ihn nicht wieder raus. Es geht ja nicht nur um Bunga-Bunga-Feiern und solche Dinge, sondern es geht um Geld und Besitztümer, um Macht und Einfluss. Macht und Sex und Geld sind die drei großen Anfechtungen. Wahrscheinlich muss man die Süchte mit hineintun. Die Süchte, dass ich etwas habe, etwas erlebe, etwas bekomme. Es ist mir immer ein großes Rätsel, wie Menschen, die in die Süchte Dingen zu sich nehmen, chemisch oder was auch immer, um irgendein inneres Erleben zu haben, ein eigenes Hochgefühl. Scheißegal, was mit den anderen passiert. Ob ich das Geld von meiner Frau klaue, ob ich den Ring von meiner Oma stehle, ob ich, Hauptsache, ich habe in meinem Herzen ein erhebendes Suchtgefühl. Paulus, das, was ich jetzt so breit ausführe, nimmt dieses Wort nur in einem Halbsatz auf. Mein großes Ich. Mein großes Ich, was ich verwirklichen will, was ich erleben will, was ich ausbreiten will. Und Paulus sagt, das ist mit Christus gestorben. Mach mal den Test, wenn du immer nur auf dich und dein Bauch schaust, immer nur auf dich und dein Leben und Gott hebt dein Angesicht mal weg von deiner eigenen Bauchdecke. Du siehst plötzlich andere. Also das, was die Eltern uns im Sandkasten beibringen, Malte, das mit der Schaufel. Wenn ich plötzlich lerne, nicht mehr mit meiner Schaufel um mich zu werfen, sondern sehe, dass der andere vielleicht in Gefahr ist. Wenn ich von mir selber anfange wegzuschauen, nehme ich automatisch andere wahr in ihren Rechten, in dem, wie Gott sie geschaffen hat, dass ich vielleicht Verantwortung mithabe für sie, nicht nur mein eigenes Erleben und das Durchsetzen meiner Wünsche und meiner Ziele und meines Wollens, sondern dass Gott uns geschaffen hat zum Miteinander vor ihm. Mir hat mal jemand nach der Taufe, einige Wochen nach seiner Taufe gesagt, als ich am Rande des Taufbeckens stand, da habe ich gespürt, jetzt kannst du keine Drogen mehr nehmen. Das passt nicht mehr. Jesus hat sein Leben für mich gegeben, sein Leben für mich geopfert und ich mache einfach so weiter. Nein, das passt jetzt nicht mehr. Das geht nicht. Das will ich nicht mehr. Und dieser Prozess, das will ich nicht mehr. Ich merke, dass das in der Gegenwart Gottes so jetzt nicht mehr geht. Ist das, worauf Paulus abzielt und sagt, die Wertschätzung der Gnade zu spüren, dass Gott diesen Prozess sieht und fördert und mir gnädig ist, mich annimmt, so wie ich bin. Das Wollen in mir stärkt, seinen Geist da schenkt. Und Paulus sagt, die Sünde hat das ihre bekommen. Das, was sie fordern darf, hat sie bekommen. Am Anfang der Bibel steht, Sünde folgt den Tod, also irgendjemand muss bezahlen. Bei Schuld, wenn ich mir für ein Haus irgendwie Geld leihe, Schuld muss bezahlt werden. Da achten die Banker sehr gut drauf. Schuld muss bezahlt werden, egal von wem. Und wenn diese Schuld bezahlt ist, die Sünde also kein Anrecht hat mehr an mein Leben, hineinzureden in mein Leben, dann ist es umso wichtiger, neues Leben zu haben. Christus ist auferweckt worden und der Täufling ist hineingehoben worden in das neue Leben. Und Paulus sagt, dann lebe das auch, dann lebe das auch. Nimm doch deine Zeit nicht dazu herauszufinden, wo ist ein Moment, wo keine Strafe auf mich wartet. Nimm doch deine Zeit nicht dafür zu schauen, sieht es keiner, kriegt es der Pastor oder die Ältesten nicht mit, kann es Nicht? All diese ist alles Zeitverschwendung. Veränderung in meinem Herzen geschieht an der Stelle, wo ich es Gott hinhalte und sage, Herr, ich merke, so will ich nicht mehr. Das soll nicht mehr mein Ziel sein. Das Eigentliche ist das neue Leben. Und das ist allerdings eine Realität. Jesus ist auferstanden und jeder, der mit ihm verbunden ist. Das heißt, der Glauben verbindet uns mit Jesus geistlich und es entsteht eine neue Realität in meinem Leben. In 3 Wochen geht es um das Thema Heilsgewissheit, darum, dass Gott seinen Geist in uns hineingeht. Aber in diese Richtung geht es. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Das ist so, wie wenn du in deiner geistlichen Wohnung Stromleitungen verlegst. Das habe ich schon auch in der Hand, wie stark diese Leitungen sind, was diese Leitungen alles bewirken. Wenn ich ein kleines Lautsprecherkabel verlege und irgendwann dann mit einer schweren Bohrmaschine oder einer Flex oder was auch immer arbeiten muss und mich dann immer in meinem geistlichen Leben wundere, warum bewegt sich das Gerät nicht? Immer wenn ich es einschalte, macht's Klick und aus ist es. Das liegt vielleicht daran, dass du deine geistlichen Leitungen nicht richtig gelegt hast. Wenn du eine 220, 330 Volt Leitung legst oder eine Starkstromleitung in dein geistliches Zuhause legst, dann kannst du unter Umständen geistlich gesehen manches bewegen. Dann bewegt sich vielleicht auch manches in deinem Leben. Aber wenn du nur so kleine, dünne Leitungen legst, dann wirst du dich wundern, dass die Bohrmaschine immer durchdreht. Immer macht's Klick in der Sicherung. Immer macht's Klick. Woran liegt das nur? Gott, warum lässt du das zu, dass es bei mir immer bloß Klick macht? In meinem Glauben bewegt sich nichts. Neues Leben. Paulus sagt, dann lebe es auch. Gott hat dir dazu die Kraft gegeben, dann verleg die richtigen Leitungen in deinem geistlichen Zuhause. Nimm die alten Dinge raus, die falsch beschriftet sind. Verlege neue. Sorg dafür, dass Gott arbeiten kann und lass dein Ich sterben. Lass es sterben. Und wenn es wieder auf dem Taufwasser herauskommt, ersäuf es nochmal, das Ding. Das Eigentliche ist das neue Leben. Der Täufling wird zeichenhaft aus dem Wassergrab herausgehoben, in das neue Leben hinein. Und das ist eine Realität. Ich selber habe das erlebt. Ich habe ja Tischler gelernt, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Jedes Mal montags, dienstags, wenn der ein und der andere Geselle dann erzählt hat, was er so alles am Wochenende getan hat. Irgendwann spürt man, das ist nicht deine Welt. Wie viele Mädchen er in welcher Disco irgendwie aufgerissen und wieder zugemacht hat oder was. Irgendwann merkt man, das ist nicht meine Welt, da gehöre ich nicht dazu. Das ist nicht, oder wie viel Bier man hat saufen können und dazu so und so viel Korn und all diese, das ist eine Welt, man spürt, dass Gott da etwas in meinem Herzen verändert hat, da gehöre ich nicht mehr dazu. Das ist nicht mein Ding mehr. Und da ist es nicht wichtig, dass irgendein Polizist hinter mir steht, sondern das geschieht in meinem Herzen. Das ist etwas, das in meinem Herzen Gott verändert hat. Egal, ob das in irgendeinem Gesetz stehen würde oder nicht. Ich spüre, Gott hat mir neues Leben geschenkt. Das wird in der Taufe deutlich. Der Mensch, der sich taufen lässt, wird ersäuft. Dafür sorge ich schon. Aber er wird auch wieder herausgeholt, und zwar als Zeichen dafür, dass Gott neues Leben in dein Leben hineingeschenkt hat. Manches Mal hat man allerdings den Eindruck, dass die eigenen Augen dann geöffnet werden. Manchmal ist es auch nur, dass es so anfängt, dass Gott mir die Augen öffnet. Wie konnte ich damals nur so dumm sein? Was habe ich alles kaputt gemacht? Ich möchte die letzten Predigtexte mit euch lesen. Galater 2, Vers 20. Paulus schreibt an die Galater, darum lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Paulus beschreibt hier ein Miteinander. Mit unserer Bekehrung, mit unserer Taufe, mit unserer Hingabe zu Jesus werden wir ja nicht zu Marionetten. Es ist immer ein: Willst du auch den nächsten Schritt mit mir gehen oder nicht? Gott vergewaltigt keinen von uns. Er fragt immer um Erlaubnis. Und Paulus beschreibt das hier. Jetzt lebe nicht mehr ich, heißt nicht, dass er besessen wäre oder sowas. Dass er gar nicht anders könnte. Aber er beschreibt es so, dass er sein Leben im Glauben an Jesus lebt und auch leben möchte. Oder Kolosser 1. Er hat uns, und er würde dann sagen, er hat mich aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir in der neuen Welt seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Eine Entscheidung, immer wieder eine Entscheidung. Das, was uns Christus vorgibt oder wo er uns verändert, Paulus beschreibt das, was in seinem eigenen Leben gewesen ist. Er leidet manchmal auch darunter, dass er spürt und merkt, dass die Veränderung weitergehen müsste und sollte. Aber er beschreibt das immer als ein Zusammenspiel von Gottes Macht und unserer Entscheidung, von Gottes Einfluss und meiner Erlaubnis, dass er das tun darf, mich zu verändern, von der konsequenten Umsetzung des neuen Lebensstils. Herrschaftswechsel. Ich wechsle die Herrschaft meines Ichs und lege die Entscheidungsfähigkeit, die Entscheidungsfindung in Gottes Hand und erwarte von ihm, dass er mich so verändert, dass ich dabei nicht kaputt gehe, sondern dass ich dabei aufblühe. Und das ist das Schöne, das ist die Erfahrung, die wir machen. In dem Moment, wo man sich in die Hand des Gottes hineinbegibt, der mich geschaffen hat, mit all den Gaben und Fähigkeiten, dass diese Dinge aufblühen und nicht zerstört werden, dass diese Dinge entwickelt werden, plötzlich zusammenpassen und mir nicht permanent irgendwelche Beine stellen und ich stolpere. Gott, derjenige, der mich geschaffen hat, ist derjenige, der auch weiß, mit der Herrschaft in meinem Leben richtig umzugehen. Und das bedarf des Vertrauens, sich Gott zu öffnen. Gnade, wir feiern das im Abendmahl. Wir wollen jetzt miteinander Abendmahl feiern. Ich lade uns herzlich ein, am Abendmahl teilzunehmen, mit dabei zu sein. Ich bitte diejenigen beim Lied schon nach vorne zu kommen, die am Abendmahl dienen. Wir wollen miteinander ein Lied singen.